ARD Sounds.
Ich wünsche mir, dass es uns gemeinsam gelingt, einen Geist von Ankara zu wecken. Von diesem Gipfel soll die Botschaft ausgehen. Wir bauen eine europäischere NATO, damit die NATO transatlantisch bleiben kann.
So beschrieb Bundeskanzler Friedrich Merz am Dienstagmittag kurz vor dem Abflug nach Ankara seine Sicht auf den mit Spannung erwarteten NATO-Gipfel. Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Stefan Niemann.
Und ich bin Kai Küstner. Und heute ist Dienstag, der 7. Juli. Wir zeichnen diesen Podcast um 12.30 Uhr auf.
Der Geist von Ankara also. Was der Kanzler da vor dem Gipfel formulierte, das klingt nach Beschwörung des US-Präsidenten, ist aber vor allem eine späte Einsicht diesseits des Atlantiks. Europa muss die Verteidigungsbereitschaft für das eigene Territorium künftig im Wesentlichen selbst schultern. Die Frage bleibt, wie viel Drama leistet sich das Verteidigungsbündnis auf dem Weg zu diesem Ziel? Und das hängt mal wieder vom launischen Donald Trump ab, der vor dem NATO-Gipfel Amerikas Führungsanspruch mit der etwas eigenwilligen Mahnung verband, er erwarte mehr Loyalität. Mit deiner langjährigen NATO-Erfahrung, Kai, mit welchen Erwartungen schaust du auf diesen Gipfel?
Ja, ich weiß gar nicht, ob bei einem Donald Trump einem langjährige Erfahrung wirklich so wahnsinnig viel nützt, einfach weil der Mann ja vollkommen unberechenbar ist, eine Loose Cannon, wie man auch gerne im Amerikanischen sagt. Ich erinnere mich noch an NATO-Gipfel ohne Donald Trump oder vor Trump, bei denen das Bündnis einen zum Teil Tage oder schon Wochen vorher feststehendes Drehbuch abarbeitete. Das hat sich 2017 und vor allem 2018 dann vollkommen gedreht schon mal. 2018 war Trump ja kurz davor, das Bündnis wirklich zu zerlegen in seine Einzelteile. Das durfte ich damals in Brüssel noch hautnah miterleben. Trump konnte damals nur mit Mühe davon abgehalten werden, auch mit Hilfe eines gewissen Mark Rutte zum Beispiel, damals niederländischer Regierungschef, und auch mit Hilfe von Trumps Beratern, die er heute aber so nicht mehr hat. Damals wie heute lautet das Erfolgsrezept zum Umgang mit Trump beim Bündnis: Der US-Präsident muss irgendwie einen bombastischen Erfolg verkünden können, möglichst einen, der sich in eine simple Schlagzeile packen lässt. Das sind diesmal die Trump Trillion, also diese gigantischen Geldbeträge, die nun auch in Europa ins Bündnis fließen und von denen Mark Rutte, der NATO-Generalsekretär, ja schon bei seinem Washington-Besuch zuletzt gesprochen hatte. Da ist dann auch das Abwälzen der Last von US auf europäische Schultern, von denen hast du auch schon gerade gesprochen, also das Burden Shifting. Und dann sind da noch die Milliardendeals mit der US-Industrie. Und als Gegenleistung, so die Hoffnung, trägt Trump dann die seit Tagen fertige Abschlusserklärung mit und verzichtet auf ein Infragestellen von Artikel 5, also des Beistandsartikels. So jedenfalls das Kalkül in Europa und im NATO-Hauptquartier. Mittwochabend, Stefan, wissen wir, ob es aufgegangen ist. Und selbst danach ist ja klar, die Europäer stehen vor gewaltigen Aufgaben, Stichwort Abzug der US-Truppen aus Europa.
Der Ton ist also gesetzt, die Lage beschrieben. Unsere Kollegin Anna Engelke, die stellvertretende Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, begleitet den Bundeskanzler zum NATO-Gipfel. Wir haben Anna kurz vor dem Abflug am Airport erreicht und meine erste Frage war: Mit welchem Gefühl reist Merz zum Gipfel und wie bewertest du seinen Schlachtplan?
Also ich habe den Eindruck, dass Friedrich Merz ein ganz gutes Gefühl hat. Vor allen Dingen die Entscheidung der Kanadier, sich für das deutsch-norwegische U-Boot-Konsortium zu entscheiden, also für ThyssenKrupp Marine Systems und dort 12 U-Boote zu kaufen. Diese Entscheidung ist eine, die er sehr, sehr gerne mit nach Ankara nimmt. Und insgesamt sieht der Bundeskanzler Deutschland auch als ein NATO-Land, das seine Hausaufgaben gemacht hat. Vor allen Dingen, wenn man darauf schaut, wie viel Geld wir ja inzwischen in Verteidigung stecken. Da ist die Erwartung vom Bundeskanzler, von der Bundesregierung, das NATO-Ziel von 5% schon 2029 zu erreichen. 5%, das heißt ja 5% der Wirtschaftsleistung in Verteidigungsausgaben zu stecken und in die dazu nötigen Infrastrukturmaßnahmen. Also von daher habe ich den Eindruck, ist da ein ganz zuversichtlicher Friedrich Merz auf dem Weg.
Er wird Donald Trump begegnen in Ankara. Als Friedrich Merz den zum ersten Mal im Weißen Haus besucht hat, da warst du ja zu Beginn im Oval Office dabei. Seitdem ist aber viel passiert. Und der Bundeskanzler, der scheint die anfängliche Gunst des US-Präsidenten verloren zu haben. Trump hatte ja sehr empfindlich auf Merz Kritik am Iran-Krieg reagiert und danach wiederholt auf Deutschland eingedroschen. Hast du den Eindruck, dass der Bundeskanzler für sich einen Weg gefunden hat, mit diesem Donald Trump irgendwie umzugehen?
Na, es ist so ein bisschen wie ein Surfer, riding the waves. Und mal geht es mit Donald Trump ganz gut, also sozusagen die Welle hoch. Und dann geht es aber auch mal wieder richtig runter. Es gab ja diesen Truth Social Post von Donald Trump Ende vergangener Woche. Da hat er ja die Verteidigungsausgaben einiger NATO-Partner, darunter auch Deutschland, als lächerlich bezeichnet. Und offenbar wollte der Bundeskanzler das so nicht auf sich sitzen lassen und hat dann Freitagnachmittag nochmal mit Donald Trump telefoniert und hat ihm quasi erläutert, was Deutschland jetzt alles für Verteidigung ausgibt und dass es möglicherweise alte Zahlen waren, die der US-Präsident da im Kopf hatte, als er seinen True Social Post verfasst hat. Also von daher habe ich den Eindruck, Friedrich Merz nimmt Trump, wie er gerade so ist. Und alles das, was man an Vorbereitungen treffen kann, um Trump dann auch entgegenzutreten, das ist aus Sicht der Bundesregierung gemacht worden. Das Geld hatte ich erwähnt, was Deutschland in die Verteidigung steckt. Und dann hat der Bundeskanzler sich auch in der vergangenen Woche noch mit führenden europäischen NATO-Staaten getroffen. Das sind ja die sogenannten E5, also Großbritannien, Frankreich, Italien und Polen. Er hat sich auch noch mal mit den Staats- und Regierungschefs der drei baltischen Staaten am Freitag getroffen. Sind im ständigen Austausch, seine Beamten mit denen in Washington. Und von daher hoffen jetzt alle, dass dieser Gipfel ganz okay wird und Friedrich Merz, um im Bild zu bleiben, vielleicht auch oben auf der Welle surfen kann.
Du hast es angesprochen, die Partner, die europäischen. Bei diesem NATO-Gipfel wird ja einer sich verabschieden, nämlich Großbritanniens Premierminister Starmer. Und auch die Amtszeit des französischen Präsidenten Macron neigt sich langsam dem Ende zu. Im Frühjahr wird ja gewählt in seinem Land. Hat Merz aus deiner Sicht schon ausreichend außenpolitische Statur gewonnen, um für Europa eine Führungsrolle im Bündnis zu übernehmen? Will und kann der Kanzler das?
Ich habe schon den Eindruck, dass er das möchte. So ist ja auch bisher seine ganze Kanzlerschaft angelegt. Wenn wir überlegen, eine seiner ersten Reisen, die ging ja in die Ukraine zusammen mit dem französischen Präsidenten Macron und auch Keir Starmer. Und wenn der Bundeskanzler für irgendetwas gute Noten bekommt in seiner bisherigen Amtszeit, dann ist es für die Außenpolitik und wie er sich auch für die Ukraine einsetzt. Da muss man ja auch ganz klar sagen, dass Deutschland da vorangeht. Alleine in diesem Jahr 11 Milliarden Euro aus dem Bundesetat nochmal separat für die Ukraine. Und Deutschland war auch sehr stark daran beteiligt, dass es jetzt darum geht, die Ukraine mit jeweils 70 Milliarden Euro von den europäischen NATO-Partnern und Kanada zu unterstützen in diesem Jahr und 70 Milliarden auch noch im nächsten Jahr. Also der Bundeskanzler möchte diese Rolle gerne annehmen. Nun ist das natürlich dann immer so eine Sache. Du hattest das erwähnt. Der britische Premier Keir Starmer, den er als einen sehr verlässlichen und vertrauten Partner gesehen hat, der geht nun raus. Und Macron wird im nächsten Jahr in Frankreich nicht nochmal antreten können. Also da gibt es in jedem Fall einen Nachfolger im französischen Präsidentenamt. Und da läuft dann mehr oder weniger quasi zwangsläufig diese Führungsrolle auch auf Deutschland zu. Wobei man sagen muss, dass den Leuten in der Bundesregierung und auch Friedrich Merz sehr klar ist, dass das immer so ein zweischneidiges Schwert ist, in Europa von Deutschland und der Führung zu sprechen. Und deswegen betonen die auch an allen Ecken und Enden, dass es Deutschland immer zusammen mit den europäischen Partnern, Deutschland zusammen in der NATO mit den Partnern, Deutschland in der EU zusammen mit den anderen Partnern. Weil wenn wir dieses viele Geld sehen, was Deutschland in die Rüstung investiert, ist ja klar, dass das auch Erfolge zeitigen wird, dass die Bundeswehr tatsächlich stärker und größer wird, wenn sie denn genügend Personal findet. Aber diese starke Rolle Deutschlands kann ja dann auch auf der anderen Seite bei einigen anderen europäischen Nachbarn zu Unbehagen führen. Und das ist halt so diese zwei Seiten einer Medaille. Ja, Deutschland ist das größte Land in Europa. Ja, Deutschland gibt von den europäischen Partnern am meisten Geld für Verteidigung aus. Aber nein, Deutschland darf keinen alleinigen Führungsanspruch für sich in Anspruch nehmen. Also das ist dann immer so eine Gratwanderung zu führen, ohne vorwegzupreschen, und zu führen zusammen mit anderen europäischen Partnern.
Deutschlands Führung darf nicht bedrohlich wirken, nicht auf Trump und nicht auf die europäischen Partner. Danke, Anna, und viel Erfolg in Ankara.
Ja, vielen Dank.
Wir werden im Schwerpunkt dieser Folge mit Jana Pouliarin vom European Council on Foreign Relations noch etwas detaillierter auf das transatlantische Verteidigungsbündnis und die Herausforderungen für die europäischen NATO-Staaten schauen. Vorher soll es aber um die Ukraine gehen. Präsident Zelensky wird beim Gipfel in der Türkei ja auch erwartet. Im Gepäck neue, beunruhigende Nachrichten. Wie ist die Lage, Kai?
Ja, wir müssen leider über neuen russischen Terror aus der Luft reden, der in doppelter Hinsicht etwas mit dem NATO-Gipfel in Ankara zu tun hat. Russland hat nämlich in der Nacht zum Montag die Ukraine und insbesondere die Hauptstadt Kiew erneut mit über 400 Drohnen, dazu mit ballistischen Raketen und Marschflugkörpern, angegriffen. Wie so oft schickte Russland, um die Flugabwehr in der Ukraine zu verwirren, einen Raketenmix von verschiedenen Standorten und aus unterschiedlichen Richtungen damit in die Ukraine, darunter unter anderem Raketen vom Typ Zircon, Onyx und vom Typ Iskander. Es ist der zweite massive Angriff innerhalb weniger Tage. Getroffen wurden erneut zivile Ziele. Ein neunstöckiges Wohnhaus zum Beispiel. Nach 31 Toten am vergangenen Donnerstag waren es diesmal erneut mehr als 20 in der ukrainischen Hauptstadt, die dabei ums Leben kamen. Und was ebenso bemerkenswert wie beunruhigend ist, es gelang zwar zu über 90%, die Drohnen und Marschflugkörper abzufangen. Alle 29 russischen ballistischen Raketen jedoch trafen laut ukrainischer Flugabwehr ihr Ziel. Was bedeutet, die Ukraine ist in dieser Hinsicht derzeit einfach überfordert. Es fehlt einfach an Munition für die Patriot-Systeme, die als einzige wirklich Schutz bieten gegen diese ballistischen Raketen. Und diese Flugabwehrraketen sind auch aufgrund des Krieges in Nahost, weil sie sowohl von den USA als auch von den Golfstaaten in hoher Stückzahl verfeuert wurden, rar geworden, weshalb der ukrainische Präsident Zelensky seinen Partnern und insbesondere den USA kurz vor dem NATO-Gipfel nochmal ins Gewissen zu reden versuchte.
Wir haben all unseren Partnern gegenüber bewiesen, dass es nötig und vor allem auch möglich ist, Menschenleben besser zu schützen. Es ist einfach widersinnig, dass in der heutigen Welt die Produktion noch nicht auf ein Niveau hochgefahren wurde, das Menschen vor ballistischem Terror Schutz bietet. Schon lange argumentieren wir, dass wir in der Lage sind, solche Defensivwaffen selber herzustellen. Wenn der Ukraine die US-Lizenzen zur Herstellung von Patriots zur Verfügung gestellt würden, wäre unsere Produktion ausreichend, sowohl die Ukraine als auch Partner zu schützen, die solchen Schutz benötigen.
Für diese Patentfreigabe wirbt Zelensky schon länger vergeblich. Aber damit sind wir, Stefan, beim NATO-Gipfel. Dort ist Zelensky ja auch anwesend. Und natürlich ist ein wichtiges Thema dort für ihn, die Dringlichkeit der Lieferung von Flugabwehrraketen noch einmal zu unterstreichen. Und es gibt in dieser Hinsicht ja auch jede Menge Bewegung.
Könnte denn Deutschland dann noch mehr tun?
Das Problem ist natürlich bislang die weitgehende Abhängigkeit von den USA bei diesen PAC-3-Abwehrraketen für die Patriots. Und PAC-3, das ist genau die Generation, die benötigt wird für die Abwehr dieser ballistischen Raketen aus Russland. Aber schon vor dem NATO-Gipfel wurde da auch von deutscher Seite versucht, hinter den Kulissen Strippen zu ziehen. So berichteten zuerst die Kollegen von Reuters, dass es Gespräche gebe zwischen den USA auf der einen sowie Deutschland und anderen europäischen Staaten auf der anderen Seite über den Aufbau einer gemeinsamen Raketenproduktion. Bei der soll es konkret gehen um die Fertigung von AIM-120 AMRAAM-Raketen des Rüstungskonzerns Raytheon, also eine Advanced Medium Range Air-to-Air-Missile. das ist die Übersetzung dieses Kürzels, eine radargelenkte Luft-Luft-Lenkwaffe also, sowie um ein Wartungszentrum, und das scheint mir entscheidend, für PAC-3 Patriot-Raketen von Lockheed Martin in Europa. Die Hoffnung, die sich dahinter verbirgt, ist, dass mit dieser Auslagerung dann in den US-Werken man sich voll und in größerer Geschwindigkeit der Herstellung von Patriot-Abwehrraketen dann eben widmen kann. Aber klar ist auch, das geht nicht in Mach 2 Überschallgeschwindigkeit. Dieses Jahr dürfte für die Ukraine ein schwieriges Jahr bleiben, was die Flugabwehr angeht. Umso wichtiger ist es für das Land, das Übel sozusagen an der Wurzel zu treffen, also jene weitreichenden Waffen zu bekommen, die es ihm ermöglichen, die Herstellung ballistischer Raketen oder die Abschussbasen zu treffen. Denn diese ballistischen Raketen und ihre Massenproduktion scheinen in vielerlei Hinsicht Putins letzter menschenverachtender Trumpf in diesem Krieg zu sein. In diesen Zusammenhang passt übrigens auch, Stefan, dass die Bundestagsfraktion der Grünen diese Woche einen Antrag ins Parlament einbringen wollte, der uns von Streitkräfte und Strategien exklusiv vorab vorlag und der die weitreichenden Fähigkeiten der Ukraine zu steigern fordert, unter anderem auch durch die Lieferung von Taurus, wie es in dem Antrag heißt, haben wir schon oft drüber gesprochen, sowie überhaupt der Ukraine mehr Mittel für ihren Abwehrkampf zur Verfügung zu stellen und darüber hinaus, ich zitiere mal aus dem Antrag, unverzüglich zusätzliche Produktion der notwendigen Patriot-Abwehrmunition PAC-2 für die Ukraine in Deutschland zu beauftragen. Nur zur Erinnerung, PAC-2, das ist die Munition, die immerhin die Abwehr von Marschflugkörpern ermöglicht. Und es heißt in dem Antrag weiter, das Engagement im Bereich der Luftverteidigung deutlich zu verstärken und eine Integration der NATO-Luftraumverteidigung mit den Systemen der Ukraine im Bündnis zu erörtern. Auch das ein Thema, Stefan, das unter den europäischen Partnern intensiv, zum Teil auch kontrovers diskutiert wird. Stichwort, könnte nicht die NATO zumindest für den Westen der Ukraine die Flugabwehr sozusagen übernehmen.
Und wer genau zugehört hat, wie ich natürlich, der dürfte nicht vergessen haben, dass du gerade noch gesagt hast, diese russischen Angriffe haben in doppelter Hinsicht etwas mit dem NATO-Gipfel zu tun. Inwiefern?
Natürlich ist das ein Signal der Stärke, das Russlands Machthaber Putin auszusenden sucht mit diesen Angriffen, gerade weil Donald Trump, der US-Präsident, mal wieder auch geografisch ein bisschen dichter dran ist an diesem Krieg. Und wir hatten schon oft darüber geredet, dass Trump eins nicht duldet, nämlich Schwäche, seine eigene Unterwürfigkeit, seine Übernahme russischer Propagandaerzählungen, also dass die Ukraine ja selbst schuld sei an diesem Krieg. Das hat viel damit zu tun, dass Trump zu Putin in gewisser Weise aufschaut. Die Ukraine hatte ihn zuletzt deshalb auch wieder etwas mehr interessiert, weil auch ihm nicht verborgen blieb, dass das Land an den Frontlinien die Lage stabilisiert hat und dass das Land mit weitreichenden Drohnenangriffen Treibstoffknappheit und lange Schlangen an Tankstellen ausgelöst hatte in Russland. Zuletzt übrigens mit einem Treffer auf eine der größten Treibstoffraffinerien Russlands im sibirischen Omsk, also eine Produktionsstätte, die über 2500 Kilometer von der Ukraine entfernt liegt. Hinzu kamen aktuell Angriffe in der Nacht zu Dienstag auf russische Industrie, die zur Waffenherstellung beiträgt in der Region Bryansk, sowie auch Attacken auf mehrere Schiffe, die der russischen Schattenflotte im Schwarzen Meer zugeschrieben werden. Insgesamt bleibt aber die Diagnose, Stefan, es hat bei Putin Methode, dass er vor Großereignissen den Westen einzuschüchtern und damit Zweifel an den Ukraine-Hilfen zu säen sucht. Das war vor dem letzten NATO-Gipfel so, das war vor dem Alaska-Gipfel Trump-Putin so und das ist auch jetzt wieder so. Wobei das für einen ja bekannt hypochondrischen Mann wie Putin eine enorme Herausforderung sein muss, auch persönlich Stärke zu zeigen. Er hat das jetzt versucht mit einem vermeintlichen Besuch an den Frontlinien, wo ihm ein General vor laufenden Kameras die Hand schüttelte. Das wurde von westlichen Medien recht schnell als einigermaßen billige Propaganda-Inszenierung entlarvt und festgestellt, dass es sich wohl eher um Theaterkulissen in einem Bunker handelte als um einen wirklichen Frontbesuch.
Wo wir aber bei Frontlinien sind oder Frontzonen, wie wir es nennen, wie ist die Lage da? In der Stadt Kostjantinivka waren die russischen Truppen ja zuletzt auf dem Vormarsch.
Und das ist auch so geblieben. Allerdings, Stichwort Stärke demonstrieren, hat Machthaber Putin erneut verfrüht ein Sieg und die Eroberung der ganzen Stadt im Donbass verkündet, präfaktisch, um es auf Lateinisch zu sagen. Das erinnert uns sehr an die Vorgänge in Pokrovsk. Auch dort stellte Putin ja fälschlicherweise schon gegen Ende 2025 fest, seine Truppen hätten die ganze Stadt eingenommen. Dann wurde dort noch ein paar Monate weitergekämpft. Hinter dieser Art Propaganda verbirgt sich also ein Muster. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat das übrigens mit dem Vorschlag gekontert. Wenn das so sei, dann könne man das Treffen mit Putin, das er ja ohnehin gerne hätte, ja genau dort in Kostiantyniewka abhalten, wenn Russland die Stadt ja kontrolliere. So wird es wenig überraschend aber nicht kommen. Wobei wir stets dazu sagen müssen, die Stadt dürfte irgendwann vermutlich sicher in russische Hände fallen. Bislang aber halten ukrainische Kräfte noch Abschnitte im Zentrum und im Norden der Stadt. Und wenn Kostiantyniewka fällt, dann heißt das wiederum auch nicht, dass dieser ukrainische Festungsgürtel genommen wird von russischen Truppen. Dass dies noch in diesem Jahr passieren könnte, das gilt Militärbeobachtern zufolge als eher unwahrscheinlich.
Jetzt haben wir in dieser aktuellen Lage mit dem Thema Rüstung und der ukrainischen Not bei der Flugabwehr begonnen und wir schließen auch mit einem Rüstungsthema, bei dem nach zuletzt einigen Rückschlägen, Stichwort FCAS, die deutsche Industrie einen großen Erfolg zu verzeichnen hat. Worum geht's?
Ja, Deutschland und insbesondere auch das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern können sich berechtigte Hoffnung auf einen Milliardendeal mit dem NATO-Partner Kanada machen, gemeinsam mit Norwegen übrigens. Schon vor seiner Ankunft in Ankara, also beim NATO-Gipfel, erklärte der kanadische Premier Mark Carney, dass man sich für Deutschland entschieden habe, um die nächste kanadische U-Boot-Flotte zu bauen oder in Klammern, um überhaupt eine Flotte flott zu machen, denn derzeit sei nur ein einziges kanadisches U-Boot einsatzfähig, hat Carney persönlich ergänzt. Konkret heißt das alles, bis zu 12 Unterwasserfahrzeuge sollen vom deutschen Hersteller TKMS produziert werden. Der größte Rüstungsauftrag in der kanadischen Geschichte wäre das mit 20 Milliarden Euro. Jetzt ist das Geschäft noch nicht endgültig besiegelt. Jetzt folgt zunächst mal die Verhandlungsphase. Aber es ist doch ein wichtiges Zeichen, dass es den Deutschen gelang, sich gegen einen südkoreanischen Anbieter durchzusetzen. Konkret geht es um den Bau von U-Booten des Typs 212CD, für die es bei TKMS ohnehin aus Europa schon Bestellungen gibt. Und einen weiteren Vorteil hätte ein endgültiger Abschluss des Deals jenseits der Milliarden. Das Zeichen nämlich an den US-Präsidenten, an Donald Trump, dass Kanada wie Europa die Sicherung der Arktis und des Nordatlantiks am Herzen liegt. Womit wir, Stefan, ja wieder die Kurve zur NATO bekommen hätten.
Danke, Kai, für die Lage und auch für die elegante Überleitung. Ja, wir schauen nun wie versprochen noch mal etwas ausführlicher auf den NATO-Gipfel in Ankara und auf die vielen aktuellen Herausforderungen, vor denen das transatlantische Verteidigungsbündnis steht. Und ich freue mich auf die Expertise der Politikwissenschaftlerin Jana Pulierin. Sie ist Leiterin des Berliner Büros vom Think Tank European Council on Foreign Relations. Willkommen mal wieder bei Streitkräfte und Strategien.
Danke für die Einladung.
Frau Pulierin, wir Journalisten sind nicht schüchtern, wenn es um knackige Schlagzeilen und Vorabzuspitzungen geht. Wäre Alarm in Ankara eine treffende Formulierung für diesen NATO-Gipfel oder wird alles halb so wild?
Na, das wissen wir nicht. Es gibt doch dieses schöne Sprichwort, vor Gericht und auf hoher See sind wir in Gottes Hand. Ich glaube, das gilt auch für den NATO-Gipfel, da sind wir nur in Trumps Hand. Das hängt alles von einer Person ab und dessen Laune heute und morgen.
Macron hatte ja die NATO schon mal hirntot genannt und Donald Trump schon zu Beginn seiner ersten Amtszeit als obsolet bezeichnet, das Verteidigungsbündnis. Wie steht es aus Ihrer Sicht um die NATO heute?
Eigentlich, wenn dieser Trump-Faktor nicht wäre, ist die NATO relevanter denn je und auch fähiger denn je. Denn was wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges beziehungsweise dann der Vollinvasion, ist ja ein massiver Aufwuchs in Europa, insbesondere eine andere Bedrohungswahrnehmung. Die NATO ist immens wichtig für alle Mitglieder mit einer Ausnahme und das sind eben die Vereinigten Staaten.
Trump wird als Totengräber der NATO bezeichnet, manchmal auch das etwas zugespitzt. Und der NATO-Generalsekretär Mark Rutte versucht seit langer Zeit, den US-Präsidenten an Bord zu halten, hat auf Schaubildern neulich im Oval Office dem US-Präsidenten geschmeichelt, der habe das Budget im guten Sinne explodieren lassen, das NATO-Budget. Wird das die transatlantischen Wogen glätten?
Also zumindest immer für die Zeit, in der Rutte dann gerade bei Trump ist. Also beim letzten Mal, beim NATO-Gipfel in Den Haag, gab es ja dieses große Gefühl der Erleichterung und man hatte das Gefühl, dass die Rutte-Methode funktioniert. Aber das ist ja dann schnell wieder anders geworden durch den 28-Punkte-Plan, wo sich die USA als Vermittler zwischen der NATO und Russland positioniert haben, durch Grönland, durch Aussagen des US-Präsidenten, dass die NATO ein Papiertiger ist. Also Rutte spielt eine sehr besondere Rolle, weil er quasi die einzige Aufgabe hat, diese Allianz irgendwie zusammenzuhalten. Und aus seinem Verständnis bedeutet das, die USA unbedingt drin zu halten, koste es, was es wolle. Rutte scheint der Auffassung zu sein, dass die NATO ohne die USA implodiert. Und das ist eben seine Jobbeschreibung. Er ist nicht Staats- und Regierungschef, er wird nicht demokratisch gewählt, er macht diese Aufgabe und das verursacht bei vielen Beobachtern so eine Art Fremdscham oft, wenn er da so im Krieggang unterwegs ist. Aber sein Ziel ist ja redlich, also er versucht, die NATO zu retten. Ich finde halt wichtig, dass parallel die Europäer sich darüber bewusst sind, dass das immer nur einen Tag trägt oder immer nur für den Moment, diese ganze Schmeichelei. Und dass langfristig eben strategisch diese veränderte Rolle der USA einfach bedacht werden muss und in europäische Planungen einbezogen werden muss. Man kann nicht alles darauf setzen, dass die Amerikaner ihre Rolle nicht verändern und in der NATO bleiben, weil das einfach nicht unsere Entscheidung ist, sondern die Entscheidung wird auf der anderen Seite des Atlantiks getroffen.
Und mir kommt das Ganze wie ein Déjà-vu-Moment vor, als drehten wir uns alle mit Trump im Kreis. Wie weit ist denn Europa gekommen, selbst mehr zu leisten?
Also wenn man die reinen Zahlen anschaut, dann ist ja eben seit Den Haag, also vor einem Jahr, schon einiges passiert. Damals haben die europäischen Verbündeten, Kanada, die Türkei eben sich dazu bekannt, dieses 5%-Ziel, also 3,5% und 1,5% zu erreichen.
Von ihrem
Bruttoinlandsprodukt für Verteidigung auszugeben. Das Glas ist halb voll oder halb leer, je nachdem, wie man drauf schaut. Ich würde sagen, für das, wo die Europäer herkommen, ist sehr viel passiert. Es gibt einen neuen Drive, es gibt den Versuch, die Verteidigungsindustrie zu stärken, hochzufahren, Lücken zu schließen, die die Amerikaner hinterlassen. Es gibt einen neuen, auf Englisch würde man sagen, Sense of Urgency, also eine neue Bedrohungswahrnehmung, ein Verständnis der Dringlichkeit. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass viele europäische Staaten massive finanzielle Probleme haben, die fiskalischen Spielräume gering sind. Und wir momentan nur 9 Staaten haben, die über 2,5% ausgeben. Das heißt, man wird versuchen, auf europäischer Seite bei diesem Gipfel darzustellen, wie viel man erreicht hat und dass es eben um mehr Fähigkeiten und um mehr Truppen geht. Aber wir haben ja schon gesehen, dass Trump, wenn er die Allianz auseinandernehmen möchte, wenn er Kritik üben möchte, dann wird das alles nicht zählen. Dann wird er das einfach machen.
Jetzt abgesehen davon, dass die USA selbst das gesteckte Ziel nicht erreichen, ich glaube, die liegen bei 3,2% im Moment gerade, als Staaten, die das vorbildlich leisten, gelten Polen, die baltischen Staaten, Dänemark, Norwegen. Aber sie haben die finanziellen Probleme angesprochen, die manche ins Feld führen. Spanien etwa will nicht noch mehr schultern und hat sich ja auch Amerika kritisch profiliert in der letzten Zeit. Müssen diese Staaten mehr tun? Hat Trump nicht einen Punkt, wenn er sagt, liefert endlich?
Doch, aber ich würde sagen, dass das mittlerweile auch in der NATO bei den Europäern eigentlich das generelle Verständnis ist, dass die Europäer mehr machen müssen, dass sie eine Zeit lang, also viele Dekaden Trittbrett gefahren sind, dass die europäische Sicherheit ihre Verantwortung ist. Ich würde sagen, das ist wirklich eingesickert, auch ins europäische Denken und Trump hat einen Punkt. Aber das rechtfertigt ja nicht, dass man wie eine Abrissbirne vorgeht und bei sehr vielen Gelegenheiten eben sagt, die NATO ist ein Papiertiger, Putin weiß es auch und teilweise auch völlig faktenfrei agiert. Also der letzte Rant von Trump war ja zu sagen, die Europäer geben alle nicht genug aus und auch Deutschland wurde da deutlich Unrecht getan. Also manchmal hat man auch das Gefühl, es geht auch auf amerikanischer Seite nicht um die Fakten und darum, wirkliche Mängel anzusprechen, sondern es geht eben auch um den politischen Druck, den man auf Europa ausüben möchte.
Dann reden wir über den Gastgeber dieses NATO-Gipfels, die Türkei, ein in der Vergangenheit ja durchaus schwieriger NATO-Partner. Wie wird Erdogan die Gastgeberrolle nutzen und welche Rolle spielt die Türkei jetzt in der Zukunft der NATO?
Also die Türkei hat ein hohes Interesse, dass dieser NATO-Gipfel gut verläuft, dass der ein Erfolg wird, weil das eben gleichzeitig auch ein Erfolg für Erdogan ist. Sie möchte den Gipfel zum Erfolg führen und die Türkei als unverzichtbaren Akteur da positionieren. Erdogan hat ja auch im Vorfeld schon betont, dass Trump im Prinzip nur kommt, weil er das seinem alten Freund Erdogan versprochen hat. Dieses besondere Verhältnis, was die Türkei tatsächlich auch zur Trump-Administration aufgebaut hat, wird betont. Man muss aber auch sagen, dass sich quasi in der Türkei der Wert der NATO auch nochmal, dass der nochmal bewusster geworden ist, auch durch die vielen Krisen, von denen die Türkei sicherheitspolitisch unmittelbar betroffen ist. Also Iran, Gaza, aber auch die Ukraine. Das heißt, die geostrategische Relevanz der Türkei ist bei den Alliierten bewusster geworden. Aber gleichzeitig ist die Türkei sich auch bewusster geworden, wie wichtig die NATO ist. Und die Türkei hat kein Interesse, vielleicht das als letzter Punkt, dass sich jetzt die Dynamik in Europa ganz stark auf die EU verlagert. Also die Türkei möchte eine starke NATO und hat Skepsis, quasi in einer EU-zentrierten Sicherheitsarchitektur an den Rand gedrängt zu werden. Die Türkei ist ja auch zum Beispiel nicht beim SAFE-Programm der EU beteiligt. Und deswegen ist es total im türkischen Interesse, diesen Gipfel zum Gelingen zu bringen.
Und eine größere Rolle zu spielen. Großbritannien und Frankreich droht auch ein bisschen finanziell die Puste auszugehen. Starmer verlässt sowieso die Bühne. In Frankreich sind Präsidentschaftswahlen im Frühjahr 2027. Ist da Platz für eine größere Führungsrolle von Deutschland aus Ihrer Sicht?
Da ist auf jeden Fall Platz und auch Bedarf für eine größere Führungsrolle durch Deutschland. Die wird auch in ganz weiten Teilen der Allianz begrüßt. Also immer, wenn ich in Skandinavien unterwegs bin, im Baltikum, also an der Ostflanke der NATO, wird das betont. Natürlich gibt es auch Bedenken, die sind teilweise vielleicht nicht ganz nur sach- oder außenpolitisch orientiert. Manchmal sind die auch innenpolitisch orientiert. Dass zum Beispiel durch ein antideutsches Ressentiment, das wird regelmäßig in Polen geschürt, wenn Wahlen anstehen. Nächstes Jahr gibt es wieder Parlamentswahlen in Polen. Es gibt Sorgen in Frankreich, die man immer wieder hört. Aber insgesamt würde ich sagen, gibt es eine sehr positive Stimmung gegenüber Deutschlands. Wie gesagt, mit der Klammer, manchmal werden Bedenken geäußert, dass also quasi, dass diese überstarke, große deutsche Rolle dann irgendwie Europa dominieren sollte. Und da liegt es eben auch an Deutschland zu signalisieren, dass Deutschland ein europäisches Führungsverständnis hat und sich nicht eben alleine ganz vorne sieht, sondern andere Staaten mitnimmt, sich selber einbindet und eben ja, seine Schlüsselrolle auch zum Wohle von ganz Europa ausspielt und nicht nur zum eigenen Wohl. Also es liegt auch in deutscher Hand, das richtig zu machen.
Richtig machen würde auch bedeuten, Donald Trump klar zu machen, wofür das Bündnis eigentlich ist und wofür nicht, und immer wieder an die Einhaltung der Regeln zu erinnern. Zwei Themen könnten bei diesem NATO-Gipfel wieder aufploppen. Das eine ist Grönland, das andere ist Iran. Da kommen wir gleich zu. Aber Trump hatte ja, und da habe ich aufgehorcht, gefordert, mehr Loyalität von den europäischen Partnern. Und wir hören, dass die Grönland-Forderung eventuell wieder auf den Tisch kommt. Erwarten Sie das auch?
Ich glaube, das kann man nie ganz ausschließen. Wir haben gesehen, dass Grönland seit Trumps erster Amtszeit immer wieder vorkommt und dass das so seine persönliche Obsession ist. Ich persönlich glaube nicht, dass er vollständig davon abgelassen hat. Die Dänen glauben das auch nicht, nach allem, was ich da in Gesprächen gehört habe. Das heißt, man ist wachsam. Ob das jetzt bei diesem Gipfel nach vorne kommt, weiß man nicht. Werden wir abwarten. Aber dass die Überabhängigkeit der Europäer von Amerika ein Druckmittel ist, was man gegen Europa verwenden kann, auch gerne sachfremd. Also wenn einem irgendwas in Europa nicht passt, sei es irgendwie Regulierung von amerikanischen Tech-Giganten oder so, dann kann man immer wieder diese Karte spielen und die Europäer spüren lassen, wie abhängig sie eigentlich sind von amerikanischen Fähigkeiten, von amerikanischer Führung. Und also diese Signale erwarte ich natürlich weiterhin auch aus der US-Administration.
Das ist ja auch Trumps Linie. Alles ist ein Geschäft. Alles kann eingehen in Dealmaking, wie er das nennt. Damit bin ich beim Iran und der ja immer noch spürbaren Enttäuschung von Donald Trump, die europäischen NATO-Partner hätten die Amerikaner nach dem Angriff auf den Iran sozusagen im Stich gelassen. Wie sollte sich der Bundeskanzler da verhalten? Wie sollten sich die europäischen NATO-Partner verhalten, wenn das nochmal auf den Tisch kommt?
Sie sollten sich vor allen Dingen nicht spalten lassen. Also mit Blick auf den Iran war es ja sehr bedauerlich, wie verstreut die Europäer in Teilen, insbesondere zu Beginn des Krieges waren. Pedro Sanchez haben Sie schon angesprochen, Friedrich Merz war da auf der anderen Seite. Deutschland hat die Position mehrfach verändert oder rekalibriert. Und ich glaube, was für die Europäer extrem wichtig ist, gerade gegenüber der Trump-Administration, ist eben, dass sie Einigkeit bewahren. Weil wenn sie sich in der NATO noch mehr in 32 Einzelteile zerteilen lassen, dann könnte das eben dazu führen, dass der Druck noch mal effektiver ausgeübt werden kann. Und wir haben in dieser Grönland-Frage gesehen, dass, ja, wenn die Europäer zusammenstehen und die Mittel, die sie haben, also insbesondere wirtschaftliche Mittel wie dieses Anti-Coercion-Instrument, was da ja erstmalig auf den Tisch gelegt wurde, wenn man das macht, dass die Europäer einen Einfluss haben und auch die amerikanische Wirtschaft beeinflussen können und dass das wiederum Trump auch zum Nachdenken bringt oder die Administration beeinflussen kann. Und deswegen, es bleibt ein schwieriger Balanceakt, weil wir die Amerikaner brauchen in Europa, weil wir diese Abhängigkeit haben, weil wir die nicht schnell abstellen können. Das heißt, es ist total legitim und auch notwendig zu versuchen, die Amerikaner an Bord zu halten, gleichzeitig eben sich nicht spalten lassen und sich auch nicht zu klein machen, sondern eben sich auch der eigenen Stärken bewusst sein, weil Abhängigkeiten, die gibt es ja beidseitig. Auch die Europäer haben ja eben Trümpfe in der Hand, die sie gegenüber den USA auch als Druckmittel benutzen können. Und das haben sie jetzt angefangen in Grönland und dessen sollten sie sich bewusst sein.
Welche Trümpfe haben die Europäer denn noch, die Trump überzeugen könnten?
Also hauptsächlich sind das tatsächlich wirtschaftliche Trümpfe, der Zugang zum europäischen Binnenmarkt, die Regulierungsinstrumente. Militärisch, ja, gibt es auch Komponenten oder Abhängigkeiten, aber ja, da würde ich sagen, ist unser Spielraum begrenzt. Gleichzeitig hat der Iran-Krieg ja auch gezeigt, wie sehr die Amerikaner schon auch auf europäische Basen angewiesen sind und auf Zugang eben zu Europa. Und da kann man natürlich argumentieren, dafür brauchen sie die NATO nicht, das können sie auch bilateral. Aber da kommen wir wieder auf mein Argument, sich nicht spalten zu lassen. Also wenn auch die Europäer da zusammenstehen und sich das bewusst machen, auch zum Beispiel, was jetzt, und das wird ja ein großes Thema beim Gipfel sein, Rüstungsindustriekooperation. Also die Amerikaner sehen ja auch, dass sie an ihre Grenzen gekommen sind mit dem, was sie alles verschossen haben im Iran und dass sie da einen schnellen Aufwuchs hinlegen müssen. Es gibt ein großes Interesse, mit Europa zu kooperieren im Bereich Rüstungsindustrie, um schnell auch wieder Fähigkeiten aufzubauen und natürlich auch um Geschäfte zu machen, also auf amerikanischer Seite. Und da haben die Europäer auch Wirkmittel, mit denen sie die USA zumindest versuchen können zu beeinflussen.
Sie sagen aber im Kern, Frau Poulierin, die Europäer sollten im Prinzip so handeln wie Trump, nämlich alles zum Teil einer großen Transaktion machen, alles in die Waagschale werfen, massiven Druck ausüben, um dann Zugeständnisse da zu kriegen, wo man sie braucht.
Ja, in gewisser Weise würde ich das tatsächlich vorschlagen, dass wir im Umgang mit der Trump-Administration anfangen, Trump mit seinen eigenen Methoden zu konfrontieren. Natürlich ist das nicht unbedingt im Sinne des euroatlantischen Wertebündnisses, aber wenn man sich das mal genau anguckt, die NATO war ja immer natürlich auch ein Wertebündnis, aber hauptsächlich interessenorientiert. Und ja, und ich würde auch sagen, auch die Amerikaner haben immer noch ein Interesse an einer Präsenz in Europa und einem funktionierenden Europa. Und das muss man ihnen schon auch immer wieder deutlich machen. Und es gibt, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, es gibt ja auch in Amerika noch ganz viele Akteure, die das tatsächlich so sehen. Akteure jetzt aus der Trump-Administration sind ja das eine, aber gleichzeitig gibt es ja auch in der NATO immer noch unheimlich viele amerikanische Akteure, angefangen vom SACEUR, also dem obersten Militär, die sich für diese Allianz engagieren, die auch erkennen, dass es im strategischen Interesse der USA ist, dass die NATO stark ist, funktioniert, dass Europa sicher ist. Und mit denen kann man ja auch arbeiten auf der amerikanischen Seite. Und die wirken ja auch im Hintergrund und versuchen, ihre eigene Administration in eine gewisse Richtung zu lenken.
Die Glaubwürdigkeit der NATO hängt doch aber am Ende an ihrer Abschreckungswirkung. Ja. Und wenn die USA durch Trump Zweifel daran aufkommen lassen, dass sie Europa im Angriffsfall auch wirklich gemäß Artikel 5 beispringen würden, wie glaubwürdig kann sie dann noch sein, diese Abschreckungswirkung der NATO?
Ich habe das in letzter Zeit immer Schrödingers NATO genannt, so nach dem physischen Experiment der Katze in der Box, die gleichzeitig tot und lebendig ist. Ein bisschen so, finde ich, ist das mit der NATO auch. Wir haben auf militärischer Seite nach wie vor eine hervorragende Kooperation. Die USA sind total engagiert, die Militärs, aber auch die Zivilen in der NATO aus Amerika, die machen ihren Job, die gehen jeden Tag zur Arbeit. Die amerikanischen Truppen sind in ganz weiten Teilen noch hier, auch wenn wir jetzt über Abzüge reden. Die NATO funktioniert immer noch quasi mit den USA als Rückgrat und das klappt auch in den Übungen und auf einer täglichen Basis. Das ist so die eine Realität. Und das ist auch eine Realität, die natürlich auch immer noch abschreckt. Und auf der anderen Seite haben wir eben eine politische Realität, wo wir einen US-Präsidenten haben, der die NATO eben bei fast jeder sich bietenden Gelegenheit in Frage stellt und das amerikanische Bekenntnis nie so deutlich äußert. Auch wenn jetzt bei der Gipfelerklärung wieder vom euroatlantischen Sicherheitsraum die Rede ist, ist es eben so, dass die Amerikaner die Bedrohung, die wir als Bedrohung sehen, nicht mehr als Bedrohung so für amerikanische Sicherheit sehen. Das ist einfach ein Fakt. Und deswegen haben wir eine Situation, wo die Amerikaner gleichzeitig innerhalb und außerhalb der NATO sind und wo die NATO noch völlig funktionsfähig ist und hochdysfunktional. Und das macht natürlich was mit der Abschreckung. Aber ich würde immer argumentieren, dass auch Wladimir Putin ja morgens im Kreml aufwacht und sich nicht sicher sein kann, wo Trump gerade ist. Er hat sich als hochgradig unberechenbar erwiesen. Diese Madman-Theorie, die man immer bei Nixon hatte, ich glaube, er spielt damit auch immer ein bisschen. Beim Iran-Krieg haben viele Leute vorher gesagt, ein anderer Forever War, das wird er nicht machen. Er hat es dann doch gemacht. Also die NATO hat immer noch Abschreckungswirkung. Sie ist immer noch das größte und erfolgreichste Militärbündnis der Welt. Und ich würde sie jetzt nicht vorzeitig verloren geben oder sagen, irgendwie die NATO kann schon nicht mehr irgendwie wirken.
Und können wir uns nach all dem, was Sie geschildert haben, auf den atomaren Schutzschirm der Amerikaner überhaupt noch verlassen? Oder müssen wir da Alternativen suchen?
Da ist vielleicht wichtig, dass die Trump-Administration diesen nuklearen Schutzschirm zu keinem Zeitpunkt in Frage gestellt hat, sondern im Gegenteil immer davon spricht, die konventionellen Lasten an die Europäer übergeben zu wollen, aber eben nicht die nuklearen. Trotzdem bringt das alle möglichen Probleme mit sich, wenn quasi hier keine amerikanischen Soldaten mehr sein sollen, um den Kontinent zu verteidigen, würde dann ein US-Präsident Trump das Leben von Amerikanern riskieren, wenn es zu einer nuklearen Eskalation käme. Da gibt es natürlich Fragezeichen, die dahinter stehen. Aber auch da ist es so, dass noch funktioniert die nukleare Teilhabe, noch stellen die Amerikaner das nicht in Frage. Und die Zweifel gibt es, aber ehrlicherweise haben wir auch nicht wirklich eine Alternative.
Es klingt für mich ein bisschen wie ein doppelt riskantes Spiel. Die europäischen NATO-Partner hoffen, dass Trump für den Rest seiner zweiten Amtszeit noch an Bord bleibt bei der NATO und gleichzeitig Wladimir Putin so lange davon absieht, vielleicht ein kleineres NATO-Land anzugreifen. Sehen Sie das auch als riskantes Spiel?
Ja, also idealerweise, das beste Ergebnis des NATO-Gipfels wäre jetzt, dass Trump gute Miene zum NATO-Spiel macht, so ein bisschen wie beim G7-Gipfel, uns überrascht mit seiner ja, Wohlgesonnenheit, seine Wut gegenüber den europäischen Alliierten wegen des Iran-Krieges zähmt und diese schönen Bilder mitnimmt und auch noch ein paar wohlwollende Worte gegenüber der Ukraine findet. Das ist, glaube ich, das Beste, was wir uns von diesem Gipfel jetzt erhoffen können.
Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise. Danke, Jana Puljarin.
Danke an euch beide. Und das war's für heute mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Freitag, wie gewohnt. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Kai Küstner
und Stefan Niemann. Und am Ende haben wir noch einen Podcast-Tipp. Die Folgen empfehlen wir euch für eine lange Fahrt in den Sommerurlaub oder ein paar Stunden auf dem Balkon. In der neuen Staffel des NDR-Podcasts Zeitkapsel erzählt ein ehemaliger Fluchthelfer zwei Jugendlichen, wie er damals Menschen aus der DDR geschmuggelt hat.
Kein Mensch hält das für möglich, dass wir mit unseren einfachen Mitteln einen 140, 150 Meter langen Tunnel bauen können, bis außerhalb des Sperrgebiets.
Das ist Achim Neumann. 1961, kurz nach dem Bau der Mauer, ist er aus der DDR geflohen. Später hat er DDR-Bürgern zur Flucht verholfen. Mit Freunden hat Achim einen Tunnel von West nach Ost-Berlin gegraben. Unter dem Todesstreifen hindurch.
Wie lange habt ihr gegraben? 150 Meter mit so einem einfachen Spaten dauert ja schon.
Ich könnte es, glaube ich, nicht so lange durch so Tunnel kriechen, vor allem, weil ich Angst hätte, dass er immer einstürzt.
Achim erzählt seine Geschichte zwei Jugendlichen. So wird die deutsch-deutsche Vergangenheit für sie lebendig und spannend wie ein Krimi. Zeitkapsel. Achim, wie hast du Menschen aus der DDR geschmuggelt? Ein Podcast von NDR Kultur in 8 Teilen. Jetzt in ARD Sounds.